It's basic drive coming at you with a fast beat. Miami Dolphins history laying at your feet. From the Orange Bowl wars to the Aquan deal, fighting on the field, fundamental football. Feel the passion unsealed. Return legends like Shula and Marino. Epic games hot as the Miami Sun's glow. Touchdowns and tackles with the lock and flow. Dive in the formations, read the defensive playbooks. Passes, receptions, and all the hooks. Rocking knowledge like a history textbook. Basic drive, the show with a heart and a roar. For the love of the Dolphins and football alone. Lace your boots, crank it up, let's explore. Rock on and stay tuned.
Hallo und herzlich willkommen zum Basic Drive, dem Format des Dolphins Drives, in dem wir uns mit Grundlagen des American Footballs, Geschichte und einigen anderen Besonderheiten wie Regeln oder sonstigem immer mit Schwerpunkt Miami Dolphins beschäftigen. Und wie beim letzten Mal angekündigt, möchte ich die Geschichte des American Footballs fortsetzen mit Jane Francis, abgekürzt Jim Thorpe. Wann er genau geboren wurde, ist nicht hundertprozentig sicher. Man vermutete am 22. Mai 1887. Und zwar als Watho Huck. Das ist, bedeutet so viel wie leuchtender Pfad. Man merkt daran, er ist amerikanischer Ureinwohner. Genauer gesagt war er halb amerikanischer Ureinwohner. Und zwar vom Stamm der Sauk and Fox und eben halb europäischer Abstammung. Er besuchte dann verschiedene Internate, speziell für amerikanische Ureinwohner. Und besuchte dann das Carlisle Indian Industrial School College in Pennsylvania, wo er unter Pop Warner trainiert hat, auch ein berühmter Coach. Und hat in verschiedensten Sportarten, eben American Football, Basketball, Baseball und Leichtathletik halt sehr, sehr erfolgreich gespielt. 1912 nahm er daraufhin an den Olympischen Spielen in Stockholm teil. Und er hat Goldmedaillen gewonnen, und zwar im Fünfkampf und im Zehnkampf. Der damalige König von Schweden, Gustav V., bezeichnete ihn als einen der größten Athleten der Welt. Aber 1913 wurden ihm die Medaillen aberkannt, weil bekannt wurde, dass er mal zuvor für ein professionelles Baseballteam gespielt hatte. Und das verstieß gegen die Amateurregeln der damaligen Zeit. 1983, also erst lange nach seinem Tod, wurden ihm die Medaillen dann postum wieder zuerkannt. Er gilt jetzt also wieder als Olympiasieger. Und er spielte dann professionell Baseball für Teams wie die New York Giants, Cincinnati Reds und Boston Braves. Spielte auch professionell Basketball, da ist aber nicht viel bekannt drüber. Und er spielte professionell in der National Football League. Er ist einer der ersten größten Stars der Liga und er spielte für Teams wie die Canton Bulldogs und Oregon Indians. Insgesamt spielte er bis 1928 für 7 verschiedene Footballmannschaften. 1911 allerdings schon hat er im Football tatsächlich für Furore gesorgt. Da stand er im landesweiten Fokus der Öffentlichkeit, als er als Running Back, Defensive Back, Kicker und Punter spielte und für seine Schule damals beim überraschenden 18-15 Sieg gegen die Harvard Universities, das war zu der damaligen Zeit eines der besten Teams überhaupt, alle Field Goals erzielte. Und im darauffolgenden Jahr war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass Carlisle die National College Championship gewann. Und in 12 Spielen erzielte er 25 Touchdowns und 198 Punkte. 1915 unterschrieb er dann seinen Vertrag an den Canton Bulldogs. Er bekam $250 pro Spiel, das war für die damalige Zeit ein enormer Betrag. Und vor Sorbs Verpflichtung betrug der Zuschauerschnitt der Bulldogs 1200 je Spiel. Allein zu seinem Debüt gegen die Massillon Tigers kamen über 8000 Zuschauer. Also die Mannschaft war sehr erfolgreich und gewann in den Jahren 1916, 17 und 19 die regionale Meisterschaft. Und das entscheidende Spiel der Saison 1919 entschied Thorpe von der 5-Yard-Linie aus mit einem windunterstützten Punt von 95 Yard Länge. Also das sollte schon klar sein, was das für ein Athlet war. Nach seiner Karriere hatte er mit persönlichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Er arbeitete unter anderem als Sicherheitsbeamter, als Schauspieler. Er war insgesamt 3-mal verheiratet und hatte 8 Kinder und starb dann letztendlich am 28. März 1953 an einem Herzinfarkt in Lomita, Kalifornien. Er wird nach wie vor als einer der größten Athleten aller Zeiten angesehen, wurde in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen und ist eine inspirierende Figur für besonders natürlich die amerikanischen Ureinwohner. Es gibt zahlreiche Denkmäler zu ihm. Naja, und er war halt eben auch tatsächlich Präsident. Und zwar Präsident natürlich der APFA, die später zur NFL wurde. 1920 wurde die APFA gegründet. Da wurde er dann tatsächlich Präsident. Und zwar aufgrund seines Ruhms, seiner Popularität. Seine Ernennung war strategisch, um halt dieser neuen Liga Glaubwürdigkeit und öffentliche Aufmerksamkeit zu verleihen. Es war rein symbolisch. Und bereits 1921 trat er als Präsident zurück und übergab seine Rolle Joseph Carr, der die Liga weiterentwickeln sollte. Weitere wichtige Daten noch davor ist vielleicht im Jahr 1902 der Rose Bowl in Pasadena am Neujahrstag. Der wurde erstmals 1902 zwischen Stanford und Michigan ausgetragen. Und dann ging es weiter mit dem Orange Bowl in Miami 1933, dem Sugar Bowl in New Orleans 1935 und dem Cotton Bowl 1937. Aber einer der einflussreichsten Coaches der Zeit war der eben schon erwähnte Pop Warner. Der hat eine Wingback-Formation erfunden. Und diese Formation gilt halt eben als eine der innovativsten Offensivformationen und hat den American Football revolutioniert. Dabei ist es so, die Wingback ist eine Variante der Single-Wing-Formation. Da steht der Quarterback halt eben nicht direkt hinter dem Center. Der Ball wird vom Center geschnappt. Der Halfback steht tief im Backfeld und kriegt normalerweise auch den Ball. Der Fullback ist ein Blocker, kann dann aber ebenfalls tragen. Und dann gibt es noch einen Wingback. Der steht seitlich oder leicht hinter der Offensive Line. Und der kann für Läufe, Pässe und halt eben als zusätzlicher Blocker verwendet werden. Und die heutigen Wide Receiver, das waren damals die Ends, konnten eben ebenfalls als Passer oder als Blocker eingesetzt werden. Man sieht, auch Wide Receiver mussten blocken. Und das war halt so, dass diese Formation eine extreme Vielzahl von Spielzügen, also sich Lauf- und Passspielen und extreme Täuschungsmanöver erlaubten. Und das war halt dementsprechend so einflussreich. Und auch so erfolgreich, dass dieses System tatsächlich durch die 1930er hindurch das dominierende System überhaupt war. Und der einzige Rivale zu dieser Wing-Formation von Pop Warner in den 20er und 30ern war Knute Rockers Notre Dame Box. Von der Grundformation her ähnelte die der Single Wing, ist aber asymmetrisch und hat eine Boxanordnung im Backfield genutzt. Das heißt, auch der Quarterback steht nicht direkt hinter dem Center, sondern seitlich verletzt. Fullback und Halfback bilden zusammen mit dem Quarterback und einem zusätzlichen weiteren Back eine Box-Formation. Und leicht hinter der Offensive Line steht zusätzlich noch ein Wingback. Auch hier war die Vielseitigkeit halt eben das Entscheidende. Man konnte jedes mögliche Laufspiel und Passspiel aus dieser Formation laufen. Aber wie gesagt, dominant war tatsächlich die Wingback-Formation. Vor allen Dingen in Carlisle, Pittsburgh und Stanford wurde sie halt eingesetzt. 1904 bekam der Halfback Charles Follis einen Vertrag mit Shelby. Und das machte ihn zum ersten schwarzen Profi-Football-Player. 1906 wurde dann der Vorwärtspass eingeführt und legal gemacht, quasi erlaubt. Und die erste wirklich bekannte Pass-Completion in einem professionellen Spiel wurde dann am 27. Oktober 1906 durchgeführt, als George Perrett von den Massillon Tigers eine Completion auf Dan Reilly geworfen hat und führte sie damit zu einem Sieg über das Benwood Mountsville Team. Am 3.11.1930 fand dann das erste Flutlichtspiel statt und 1936 gab es den ersten Draft und der erste Spieler, der in diesem ersten Draft gewählt wurde, war der Spieler Jay Berwanger, auch Halfback, aber der hat niemals in seinem Leben Football gespielt. So, an dieser Stelle möchte ich die Folge über die Geschichte des American Footballs hier wieder beenden und schon mal einen Ausblick geben. Ich werde die nächste Folge starten mit einem dominierenden Team zu der Zeit, über die wir sprechen, nämlich mit den Canton Bulldogs.